Gut, ich habe letztes Mal über Hebräer 13 gepredigt und möchte euch den Vers noch einmal in Erinnerung rufen, den ihr sicher diese ganze Woche auswendig gelernt habt. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und bleibt es für immer. Luther übersetzt Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Der Satz ist vom Griechischen her ein bisschen schwierig zum Übersetzen. Und mir gefällt diese einfache und verständliche Übersetzung. Ich war vor vielen Jahren einer Pastorenkonferenz im christlichen Zentrum Bucheck in Zürich. Es ist eine Pfingstgemeinde. Werner Kniesel war damals der Pastor und ich habe ihn sehr schätzen gelernt dort. Und ein Erlebnis ist mir geblieben, das möchte ich zum Anfang erzählen. Er hat gesagt, dass er in Argentinien damals arbeitete und dass er eine Zeltmissionsarbeit Geld bekommen sollte von einer Bank, wo man es nicht einfach so direkt überweisen konnte. Er musste eigentlich das Geld abholen und in eine andere Bank einzahlen, aber er hat sich gesagt, ja, in 3 Tagen oder so, ich weiß die Zeit nicht mehr, gehe ich ohnehin dorthin, dann nehme ich doch das Geld einfach mit. Er ist in die Bank gegangen, hat das Geld abgehoben, ist dann weitergelaufen, kam bei der Bank vorbei, wo er es eigentlich überweisen hätte können. Und irgendwie hat er innerlich den Eindruck, ich sollte da hineingehen. Er hat gesagt, ach, in 3 Tagen gehe ich ja doch sowieso dorthin. Steigt in sein Auto und plötzlich hat er eine Pistole am Kopf. Geld oder Leben. Und ich erinnere mich noch, wie er gesagt hat, bei der Abdankung hätte es wahrscheinlich, wenn er jetzt dort erschossen worden wäre, hätte es wahrscheinlich geheißen, es hat Gott dem Allmächtigen, dem Schöpfer Himmels und der Erde und so weiter gefallen und so weiter. Und er hat hineingeschrien in die Versammlung und gesagt, nein, es hätte Gott nicht gefallen. Gott wollte das nicht. Und Frage, war es Gottes Plan, dass er überfallen und ausgeraubt wurde? Hat Gott das so bestimmt? Wäre er erschossen worden? Wäre das Gottes Plan gewesen? Ich möchte euch heute Morgen einige Gedanken weitergeben zum Thema, hat Gott einen Plan für mein Leben? Und ich habe dazu die Stelle aus Psalm 31 Vers 16 ausgelesen, diese bekannte Stelle, wo es heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir könnten auch Psalm 139 nehmen, mir überlegt, ob ich diese Stelle zugrunde legen soll, aber es hat Gründe, dass ich das nicht gemacht habe. Dort heißt es in Psalm 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wir lesen das immer, alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben, aber da gehen wir wahrscheinlich eben zu weit. Der Zusammenhang von diesem Vers, meine Zeit steht in deinen Händen, ist der, David schreibt hier im Psalm, dass er offenbar sehr bedrängt war. Ich staune immer wieder, wie viele Feinde David hatte. Wir kennen einfach so Saul, aber auch nachher, als er König war, er hatte viele, viele Gegner, hat viel, viel Kritik erlebt. Wie das gestern Thomas Knupp auch gesagt hat, er erlebe leider mehr Kritik als Ermutigung. Und David bekommt Angst. Er sagt, sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Also er hat einfach darauf vertraut, dass Gott die ganze Situation in seiner Hand hält. Frage: Hat Gott einen Plan für mein Leben? Hat Gott den Tag meines Todes vorherbestimmt? Es geht nicht um die Frage, ob Gott weiß, wann ich sterbe. Das ist für mich sonnenklar. Gott weiß es. Frage ist nur, hat er es vorherbestimmt? Hat Gott einen Plan für mein Leben? Wenn ja, wie detailliert ist er? Kann ich ihm dreinfunken? Ja, Werner Kniesel, der Heilige Geist wollte ihn eigentlich in die Bank leiten und er hat quasi Gott dreingefunkt und ist eben nicht gegangen. Kann ich Gott in Gottes Plan dreinfunken? Kann ich den Plan Gottes irgendwo herunterladen, irgendwo im Internet? Wisst ihr, so wie eine Karte, dass ich genau weiß, wie mein Leben verläuft und dann kann ich mich ja auch einrichten. Meine Antwort auf die Frage, hat Gott einen Plan für mein Leben, ist erstens ja, Gott hat einen Plan. In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir, und Gott sprach, darf ich, Ivan, kann man das lesen hinten? Oh, ich war unsicher plötzlich, obwohl ich das immer so gemacht habe, ob die Schriftgröße genug groß ist. Also Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Das steht im allerersten Kapitel der Bibel. Da wird uns gesagt, was Gottes Plan war, als er den Menschen geschaffen hat. Er wollte ein Wesen schaffen, das ihm gleich ist oder ähnlich. Gleich ist übertrieben, aber ähnlich, in vielem ähnlich, Gott ähnlich. Und mit einem Auftrag über die ganze Kreatur zu herrschen. Nicht sie auszubeuten, sondern über sie zu herrschen. Das war Gottes Plan. Und das ist Gottes Plan. Gott hat den Menschen geschaffen, um auf dieser Erde quasi in seinem Sinn zu regieren, nicht im egoistischen Sinn, Leute zu knechten und zu plagen und so, sondern in seinem Sinn auf dieser Erde zu regieren. Das ist immer noch sein Plan. Aber es ist uns, denke ich, den meisten bekannt, dass dieser Plan durcheinander kam, durch den Sündenfall. Da wurde hat der Mensch entschieden, nein, wir machen es so, wie wir das für richtig finden. Die Schlange, die gesagt hat, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Wir entscheiden, was gut und böse ist. Wir regieren in unserem Sinn. Die Beziehung zu Gott wurde zerstört. Die Schlange hat quasi dem Menschen gesagt, ihr müsst euch von dem nicht immer dreinreden lassen. Ihr könnt doch selber entscheiden. Und die Sünde kam wie eine Wand zwischen den Menschen und Gott. Und es ging dann ganz lange, bis das Volk Israel berufen wurde, wo Gott mit einem Volk klar machen wollte, es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Sünde vergeben werden kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann, durch ein Opfer. Und so haben die Israeliten immer wieder geopfert. Es mussten makellose, fehlerfreie Opfer sein. Aber das war nur eine Vorbereitung darauf, dass eines Tages das Opfer kommt. Das Opfer kommt, das alle Sünde wegträgt, durch das wir Vergebung der Sünde bekommen können, durch das wir die Beziehung zu Gott wieder hergestellt werden kann. Und das war Jesus Christus, der am Karfreitag vermutlich des Jahres 30 gestorben ist. Und als Jesus auferstand, dann war das der erste Tag der Woche, Ostern. Und ich denke, das hat einen tieferen Sinn, dass das der erste Tag der Woche war. Da hat Gott quasi die Schöpfung neu begonnen. Er hat nicht Himmel und Erde und alle diese Dinge so geschaffen, aber er hat begonnen, einen neuen Menschen zu schaffen durch Jesus Christus. Mit ihm begann die neue Schöpfung. Gottes Plan ist eine neue Erde mit erneuerten Menschen. Und Gottes Plan ist, dass Menschen erneuert werden. Gott hat einen Plan für unser Leben. Er möchte, dass unsere Sünden uns vergeben werden. Er möchte, dass wir Sündenvergebung erfahren, dass wir Sündenvergebung haben. Das ist das größte Problem. Das ist das, was uns von Gott trennt, unsere Sünden. Wir müssen Vergebung für unsere Sünden haben und wir dürfen wissen, das gibt es. Das ist nicht nur so eine vage Hoffnung, sondern das gibt es. Wer mit seiner Sünde zu Jesus kommt, wer sagt, Herr Jesus, ich habe erkannt, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Sünde, der darf erfahren, dass ihm die Sünden vergeben wird. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Das ist das, was wir auch in der Hoffnungsfestwoche hoffen, dass Menschen das begreifen, wer Jesus ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und der neue Mensch, das ist Gottes Plan. Er will den Menschen erneuern, er will ihm den Heiligen Geist geben. Wir lesen das in Jeremia 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und dann wird das erklärt, ich habe das ausgelassen, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Und ich denke, hier dürfen wir nicht ein bisschen das erweitern, das ist nicht nur das Volk Israel gemeint, das ist letztlich, ist sein Volk gemeint. Alle, die zu Gottes Volk gehören, über das Haus Israel hinaus. Neuen Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das galt zuerst natürlich dem Volk Israel. Das ist ganz klar, Jesus ist unter dem Volk Israel geboren und Gottes Plan war, mit dem Volk Israel einen neuen Bund zu schließen. Aber, und das sehen wir dann im Neuen Testament, Gott hatte nicht nur das Volk Israel im Auge, sondern die ganze Welt. Die ganze Welt, alle Menschen, bei allen Menschen möchte er sein Gesetz ins Innere legen und aufs Herz schreiben. Nicht nur so auf äußeren Tafeln, die man befolgen muss, sondern es soll in unserem Herz sein. Und Jeremia hat etwa zur gleichen Zeit gelebt wie Hesekiel. Und Hesekiel bekam die Botschaft von Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist Evangelium. Das ist so tröstlich. Nicht ich muss mich anstrengen, die Gebote Gottes zu halten, sondern Gott gibt seinen Geist in unser Herz, in unser Inneres, und er wird machen. Durch den Heiligen Geist sind wir imstand, ein neues Leben zu führen. Sind wir imstand, Gottes Gebote zu halten? Und das ist Gottes Plan für jeden Menschen, dass er ein neues Herz bekommt, dass er wiedergeboren wird. Und wie lebt ein neuer Mensch? Wie sieht das aus? Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Er hat sie schon im Vornhinein ausgewählt, schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden. Und jetzt kommt das Entscheidende, auf das ich hinweisen will. und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. Denn er sollte der Erstgeborene, der Erste, der auferstanden ist, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Gottes Plan ist, dass Menschen erneuert werden, dass die Menschen mehr und mehr Jesus ähnlich werden. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Nichts weniger Jesus ähnlich werden. Nicht allmächtig, nicht allwissend, aber ein Herz wie Jesus haben. Daran arbeitet Gott an uns, daran möchte er an uns arbeiten. Wie lebt ein erneuerter Mensch? Was ist Gottes Plan für unser Leben? Gottes Plan ist, dass wir immer wieder fragen, Herr, was würdest du an meiner Stelle tun? Wenn du meine Gaben hättest, meine Beschränkungen, mit denen ich leben muss. Oder, wie muss ich leben, damit andere mich zum Vorbild nehmen können? Wir leben nicht nur für uns, sondern wir sollen auch so leben, dass andere sich ein Vorbild an uns nehmen können. Oder wie kann ich leben, dass ich dich ehre, damit du groß herauskommst durch mein Leben, in der Art und Weise, wie ich rede, wie ich handle, was ich mache. Wie kann ich quasi Reklame für dich machen? Das ist Gottes Plan für unser Leben. Ich weiß nicht, wer die vier geistlichen Gesetze noch kennt, die sind schon 70 Jahre alt. Das sind so vier Prinzipien, mit denen man versucht, das Evangelium zu erklären. Und das erste Gesetz ist, oder das erste, was Menschen begreifen müssen nach diesen vier geistlichen Gesetzen, dass Gott sie liebt. Das dürfen wir jedem Menschen sagen. Gott hat dich, Gott hat sie lieb. Wenn niemand sie lieb hat, Gott hat sie lieb. Und er hat einen Plan für ihr Leben. Und dann die Bibelstelle als Beleg Gottes Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Und Gottes Plan, Jesus Christus spricht, ich bin gekommen, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen. Oh, da habe ich etwas zu viel drin. Es ist doppelt. Gemeint ist ein inhaltsreiches und sinnerfülltes Leben. Das ist Gottes Plan für uns. Er will, dass wir neue Geschöpfe werden, mit dem Ziel, dass wir über diese Erde herrschen. Und er will, dass wir ein sinnerfülltes Leben führen. Ich finde das so großartig, dass Jesus gekommen ist, wie er sagt, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen. Daraus schließe ich, dass offenbar nach Ansicht von Jesus viele Menschen das Leben nicht in der Fülle erleben. Er ist gekommen, um das Leben in der Fülle zu bringen. Und es gibt einen Vers, oder ja, zwei Verse im Alten Testament, die gefallen mir einfach immer wieder. Es ist so ein bisschen eine Illustration, was erfülltes, friedliches Leben bedeutet. Da sagt nämlich, heißt es, 1. Könige 5, Vers 5, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. Das ist ein Vers aus der Zeit des Königs Salomos, etwa 1000 vor Christus. Und da wird beschrieben, dass das eine Friedenszeit war unter Salomo. Salomo, der Name bedeutet schon Friede. Dan ist ganz im Norden Israels, Beersheba ist ganz im Süden. Also im ganzen Land wohnten die Leute in Sicherheit. Und dieses Bild gefällt mir so, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Ich weiß nicht, was ihr habt in euren Häusern und in euren Gärten, wo ihr einfach sein könnt. Und dieser Ausdruck kommt dann noch einmal in Micha 4 vor. Dort wird gesagt, wenn einmal der Messias kommen wird, wenn das kommt, worauf wir warten, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen, nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. Als ich das von Jesus gelesen habe, er wird das Leben in der Fülle bringen. Ich weiß, es umfasst natürlich noch viel mehr, aber kam mir dieser Vers in den Sinn. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Verse lese, unter seinem Weinstock und dem Feigenbaum. Ich habe leider keinen Weinstock auf dem Balkon, einen Feigenbaum habe ich auch nicht. Aber ich glaube, wir spüren, was da die Bibel sagen will. Wir dürfen einfach uns freuen an der Schöpfung Gottes und müssen nicht kämpfen und ringen. Das ist Gottes Plan für diese Welt. Eine neue Erde, wo jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sein darf. Ist das nicht wunderbar? Also ich freue mich auf diese Zeit, wenn Jesus kommt und das umsetzt. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Aber ich weiß, wenn wir von Gottes Plan reden für unser Leben, denken wir manchmal an ganz andere Dinge. Deshalb mein zweiter Punkt: Gott hat keinen Plan für mein Leben. Ich provoziere da ein bisschen. Ich glaube nicht, dass Gott alles vorherbestimmt hat. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich bin froh, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Auch meine Zeit. Aber ich glaube nicht, dass Gott alles so einfach geplant und gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen immer dann sterben, wenn Gott es will. Wir können unser Leben verkürzen durch Suchtmittel. Wir können es verkürzen durch zu wenig Bewegung zum Beispiel. Wir können es verkürzen durch risikoreiche Sportarten. Wir können es verkürzen, indem wir Hilfen, die da sind, medizinische Hilfe, nicht beanspruchen, aus irgendwelchen Gründen, wo ich nicht sicher bin, dass das Gottes Wille ist. Wir können unser Leben verkürzen, indem wir auf geistliche Hilfe verzichten, vielleicht auch das Gebet durch die Ältesten. Man kann umgekehrt auch das Leben verlängern durch moderne Medizin. Und jetzt meine ich jetzt nicht eine Operation, wie das Ulrich Pfeiffer vor sich hat, sondern ich denke, wisst ihr, so am Lebensende, wo man einfach Menschen, also wenn wir die Medizin nicht hätten, wäre der Mensch schon lange gestorben und vielleicht würde es ihm besser gehen. Ich meine diese Lebensverlängerung, die man ja auch oft in der Patientenverfügung ankreuzt, dass man das eben nicht haben will. Also ich glaube nicht, dass wir immer dann sterben, wenn Gott es haben will. Wir können das in einem gewissen Sinn beeinflussen. Und zwar zu unseren Ungunsten. Es ist gut, wenn wir unser Lebensende in Gottes Händen lassen. Dass wir sagen, Gott soll entscheiden, wann mein Leben zu Ende geht. Auch zum Beispiel, wenn Wisst ihr, ich habe Verständnis für Leute, die ihrem Leben ein Ende setzen, weil es einfach unerträglich geworden ist. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich glaube, wir dürfen damit rechnen, dass wir einfach den Zeitpunkt des Todes Gott überlassen und ihm da nicht reinpfuschen, obwohl es verständlicherweise manchmal ganz, ganz schwierig sein kann. Ich glaube nicht, dass Gott einfach einen fixen Plan hat für unser Leben. So detailliert, wisst ihr. Ich möchte euch zeigen, ich glaube, dass Gott uns viele Freiheiten lässt. Zum Beispiel lesen wir im ersten Brief an die Korinther, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will. Gilt natürlich für Männer auch umgekehrt. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Kann heiraten, wen sie will. Paulus sagt nicht, also dann musst du in eine Fastenwoche gehen, wie ich das jetzt heute Nachmittag mache. Meine Frau ist schon in Adelboden. Und dann musst du beten und darum ringen, Herr, wen soll ich heiraten? Kann heiraten, wen sie will. Gib nur eine Leitplanke. Der Betreffende oder die Betreffende soll auch ein Christ sein. Oder nehmen wir Apostelgeschichte 5, Vers 4. Da geht es um diese Geschichte, dass ein Ehepaar eine große Spende der Gemeinde machte. Und das haben viele gemacht. Viele haben viel verkauft, alles verkauft und haben es gebracht, damit das nachher auch denen verteilt werden konnte, die zu wenig hatten. Aber sie haben so den Anschein erweckt, sie hätten auch alles, also den ganzen Erlös des Ackers, den sie verkauft hatten, das sei alles, was sie bekommen hatten. Dabei haben sie ein bisschen, vielleicht so den Zehnten oder so, ich weiß nicht, für sich behalten, habe gedacht, ja, also mindestens ein schönes Nachtessen dürfen wir uns leisten. Und Petrus merkt das durch den Heiligen Geist, denke ich, der hat ihm das gezeigt und er sagt, du hättest das Grundstück doch behalten können. Und was du mit dem Erlös machst, war allein deine Sache. Also Gott gibt uns viel Freiheiten. Oder Galater 5, Vers 13, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen, allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vorwand liefert für eure irdische Gesinnung, dient euch vielmehr in gegenseitiger Liebe. Schaut, ich glaube, Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen. Gott ist nicht der, der alles leiten, der dirigieren will und wir unglücklicherweise bewegen den Arm, obwohl er eigentlich gar nicht gezogen hat. Ich glaube, die Frage irgendeines Planes hängt damit auch mit unserem Menschenbild zusammen. Gott hat uns geschaffen in einem Bild, das ihm ähnlich ist. Er hat uns kreativ geschaffen, Kreativität gegeben, den einen mehr, den anderen weniger, mir hat er, glaube ich, ein bisschen weniger gegeben. Er hat uns geschaffen als Wesen, die entscheiden können, die entscheidungsfähig sind. Und er hat Menschen geschaffen, die in Gottes Sinn über diese Erde herrschen sollen. Hat Gott einen Plan für mein Leben? Ja. Er hat einen ganz allgemeinen. Aber dann lässt er uns große Freiheiten. Wir müssen nicht, wenn wir einkaufen gehen, bei jedem Schokoladenstängeli fragen, Herr, ist das richtig? Soll ich jetzt Gaie nehmen oder das oder so? Wir haben Freiheiten. Wir dürfen entscheiden. Wir müssen nicht ständig in der Angst leben, dass wir uns gegen Gott entscheiden. Und wenn wir falsche Entscheidungen treffen, dann sind es die, die ganz klar gegen Gottes Wort sind. Dann ja, das kommt nicht gut heraus. Aber wir müssen nicht krampfhaft den Plan für Gottes, für mein Leben herausfinden. Ich nehme ein Beispiel, als ich mir Gedanken machte, ob ich meine Frau Marianne heiraten soll. Ich habe sie schon länger gekannt. Und habe dann bei meinem damaligen Praktikumsgeber Urs Argenton habe ich gesagt, ja, ich weiß einfach nicht recht, ob das Gottes Wille ist, ob das Gottes Plan ist, dass ich sie heirate. Und ich bin dankbar für das, was er mir gesagt hat. Ganz nüchtern, er hat gesagt, du, ich denke, du musst nicht so fragen. Er hat gesagt, weißt du, ich kenne einige Ehepaare, die waren so überzeugt, dass der Herr sie zusammengeführt hat. Und nach ein paar Jahren waren sie dann nicht mehr so ganz überzeugt, ob das jetzt Gottes Plan war. Ich erinnere mich noch an zwei Fragen, er hat mehr gestellt, aber an zwei Fragen erinnere ich mich noch. Er hat gefragt, ist sie sportlich? Er hat gewusst, dass ich gern ein bisschen Sport mache, nicht Risikosportarten und so, aber gern ein bisschen sportlich unterwegs bin. Und mit einer Frau, wenn die so, wisst ihr, so ganz unsportlich ist, das kann einfach schwierig sein. Zweite Frage, an die ich mich noch erinnere, ist sie sparsam? Er hat natürlich auch gewusst, dass wir Pfarrer in einer Freikirche nicht einen gewaltigen Lohn haben. Es hat in den letzten Jahren gebessert, aber ich meine, ich habe das auch schon erzählt, ich habe als Hilfsarbeiter vor dem Studium 2000 Franken im Monat verdient und nachher als verheirateter Pfarrer habe ich nach abgeschlossener Ausbildung habe ich 2700 gekriegt. Also nicht Welten. Und die Wohnung hat 1350 gekostet in St. Moritz. Das waren so die Finanzverhältnisse. Wir haben nie Mangel gelitten, es hat immer gereicht. Aber eine Frau, die aus einem Haus kommt, wo man nicht übers Geld spricht, weil man es hat, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Also er hat ganz praktische Fragen gestellt. Nicht, ist das jetzt Gottes Plan, sondern einfach, Gott möge uns Weisheit schenken. Und die Bibel sagt uns, dass wir um Weisheit bitten dürfen. Ich denke schon, dass Gott uns in verschiedenen Dingen leiten will, dass er auch gewisse Dinge führen will. Ich erinnere mich, wir hatten in St. Moritz eine möblierte Wohnung, weil es einfach nichts anderes Bezahlbares gab. Eben 1350 hat die Wohnung gekostet und der Lohn war 2700. Dafür sind wir fast gratis Ski gefahren, ja, aber davon hat man ja auch noch nicht gegessen. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir uns eine Wohnung kaufen? Es war eine Wohnung ausgeschrieben, von der Größe her haben wir gedacht, da könnten wir noch ein Zimmer vermieten und so. Und haben gerechnet, haben gesehen, es könnte gehen. Und wir haben uns beworben für diese Wohnung, haben gebetet, Herr, wenn es nicht sein soll, dann lieg einfach etwas dazwischen. Und wir haben die Wohnung nicht bekommen und kurze Zeit danach sind die Hypothekarzinsen so gestiegen, so massiv, wir hätten die Wohnung sehr schnell wieder verkaufen müssen. Versteht ihr, so dürfen wir Hilfe erleben in unserem Leben. Wir haben nicht gewusst, dass es richtig ist, vor Gott sich für die Wohnung zu bewerben. Ich denke, wir dürfen auch Schritte machen, auch wenn wir nicht sicher sind, aber wir wollen das unter der Autorität Gottes machen, ihm sagen, Herr, rede du drein, wenn wir nicht richtig entschieden haben. Wir sehen das auch in der Bibel. Paulus war auf Missionsreise im Inneren der heutigen Türkei und hat sich entschieden, Richtung Südküste des Schwarzen Meeres zu reisen. Er hat keinen Auftrag von Gott bekommen, dorthin zu gehen. Er hat sich überlegt, wo wohnen Menschen, was ist naheliegend, wo wohnen viele Menschen, die das Evangelium brauchen. Und er hat gesehen, ja, Schwarzmeerküste, hat im Internet nachgeschaut und hat gesehen, da wohnen viele Leute. Und hat sich dorthin aufgemacht. Aber er war bereit, sich korrigieren zu lassen. Gott hat ihn korrigiert. Er hat nachher seine Schritte nach Europa gelenkt. Versteht ihr? Das ist für mich ein Beispiel. Wir dürfen Entscheidungen treffen, ohne immer die letzte Gewissheit zu haben, das ist Gottes Wille. Aber wir sollen bereit sein, unsere Entscheidungen auch in Frage stellen zu lassen. Das ist das, was mir einfach wichtig ist. Ich glaube, Gott hat einen Plan für unser Leben, einen allgemeinen Plan. Wir sollen zu erneuerten Menschen werden. Wir sollen ins Bild Jesu umgestaltet werden. Das ist sein Plan. Wir werden einmal über diese Erde in einem ganz anderen Sinn herrschen oder eben in dem Sinn, wie es ursprünglich gedacht war, auf einer neuen Erde. Das ist der große Plan Gottes. Aber wenn es nachher um Details geht in unserem Leben, denke ich nicht, dass er alles vorherbestimmt hat. Er lässt uns große Freiheiten. Aber wir sollen diese Freiheit unter der Autorität Gottes ausnützen. Es soll immer klar sein, Herr, ich stehe unter dir. Noch ein Beispiel, vor vielen Jahren wollten wir mal Ferien machen im Recca, Feriendorf Albonago, oberhalb Lugano. Die Häuser haben mir so gefallen, habe ich gedacht, ach so, das wäre schön, dort mal Ferien zu machen. Aber dann habe ich die Preise gesehen, habe gesehen, das ist einfach nicht ganz in unserem Budget. Aber dann hat es ein Haus, dort waren die Wohnungen halb so teuer. Und dann haben wir gedacht, ja, ich glaube, ist ja auch in der Nähe und der Spielplatz und Kinderbetreuung und so weiter, können wir trotzdem genießen. Einfach ein relativ altes Haus haben gebucht. Und ich weiß nicht, wie plötzlich war mir, wie wenn der Herr mir sagen wollte, habe ich dazu auch etwas zu sagen? Und es war ein Kampf, fast ein bisschen mit Gott gestritten. Aber jetzt, Herr, ich habe ja nur die billige Wohnung genommen, nicht die teure. War denn das nicht recht? Und irgendwie hat mich Gott da nicht losgelassen, bis ich so weit war, habe gesagt, Herr, okay, wenn du willst, mache ich die Buchung rückgängig, koste es, was es wolle. Und da war mir innerlich, wie wenn der Herr sagen wollte, genau da wollte ich dich haben, an dem Punkt, dass ich etwas zu sagen habe. Versteht ihr? Also meine Botschaft heute Morgen auf die Frage, hat Gott einen Plan für mein Leben? Ja, er hat einen Plan. Ein ganz allgemeinen Plan. Er möchte dich zu einem neuen Menschen machen, möchte dir deine, wenn du es noch nicht erlebt hast, deine Sünden vergeben, möchte, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Und zweiter Punkt, Gott hat keinen Plan. Ich glaube nicht, dass er ein Drehbuch hat und wehe, wenn du nicht entsprechend diesem Drehbuch lebst. Ich glaube, Gott gibt uns große Freiheiten, aber immer in der Haltung, du bist der Herr. Und ich bin dein Diener. Ich bin sogar dein Freund, wie wir es heute Morgen in Johannes 15 gehört haben. Mehr als ein Diener. Aber ich möchte, Herr, so leben, dass es dir gefällt. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Ja, mein Leben steht in Gottes Hand. Aber er lässt mir große Freiheiten, gewisse Dinge in Freiheit selbst zu entscheiden. Immer mit dem Gedanken, Herr, wenn es nicht in okay ist, dann korrigiere mich. Die Anregung für diese Predigt habe ich bekommen durch einen Artikel, der hinten aufliegt, mit der Überschrift, Gott hat keinen Plan für mein Leben. Ein bisschen provozierend. Und ich habe gesehen, der Autor, Chefredaktor von Faszination Bibel, denkt offenbar so wie ich. Also ich habe nicht, er bringt mit seinem anderen Beispiel, ist sehr wertvoll zu lesen. Ich habe mal nur 10 Ausdrucke gemacht, aber es ist kein Problem, ich kann nachdrucken. Wir wollen beten. Lieber Herr, du hast uns wunderbar geschaffen. Wir sind in deinem Bild geschaffen. Du hast uns als Wesen geschaffen, die frei entscheiden dürfen, frei entscheiden sollen, sich für Entscheidungen zutrauen dürfen. Danke, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns auch durch deinen Heiligen Geist hilfst, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Danke für den Plan, den du hast, dass du einmal eine neue Erde schaffen wirst, auf der erneuerte Menschen, wiedergeborene Menschen sein werden. Herr, ich bitte dich für diejenigen unter uns, die gerade irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, schwierigere oder leichtere. Ich bitte dich, dass du ihnen viel Weisheit gibst und auch den Mut, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie nicht ganz sicher sind, dass es richtig ist, aber in der Haltung, Herr, wenn es nicht richtig ist, dass sie sich auch korrigieren lassen. Amen.